Einführung in die Nationalökonomie von Rosa Luxemburg. Erstens, was ist Nationalökonomie? Abschnitt 1. Die Nationalökonomie ist eine merkwürdige Wissenschaft. Die Schwierigkeit und der Streit der Meinungen beginnen schon bei dem ersten Schritt, den man auf ihr Gebiet tut. Schon bei der allerelementarsten Frage, was ist der eigentliche Gegenstand dieser Wissenschaft? Der einfache Arbeiter, der nur eine ganz vage Vorstellung davon hat, was die Nationalökonomie lehrt, wird seine Unklarheit der eigenen mangelhaften Bildung zuschreiben. Doch teilt er sein Missgeschick diesmal in gewissem Sinne mit vielen gelehrten Doktoren und Professoren, die über die Nationalökonomie dickbändige Werke schreiben und Vorlesungen für die studierende Jugend an den Universitäten halten. So unglaubwürdig es klingt, ist es doch Tatsache, dass die meisten Fachgelehrten der Nationalökonomie einen sehr verschwommenen Begriff davon haben, was der wirkliche Gegenstand ihrer Gelehrsamkeit ist. Da es Brauch bei den Herren Fachgelehrten ist, mit Definitionen zu arbeiten, das heißt, das Wesen der kompliziertesten Dinge in einigen wohlgeordneten Sätzen zu erschöpfen, so versuchen wir zur Probe von einem amtlichen Vertreter der Nationalökonomie zu erfahren, was diese Wissenschaft im Grunde genommen sei. Hören wir zunächst, was der Senior der deutschen Professorenwelt, der Verfasser einer Unzahl erschreckend dicker Lehrbücher über die Nationalökonomie, der Begründer der sogenannten historischen Schule, Wilhelm Roscher, darüber zu sagen weiß. In seinem ersten großen Werke, Die Grundlagen der Nationalökonomie, ein Hand- und Lesebuch für Geschäftsmänner und Studierende, das 1854 erschienen ist und seitdem 23 Auflagen erlebt hat, lesen wir im zweiten Kapitel, Paragraph 16. Wir verstehen unter Nationalökonomie, Volkswirtschaftslehre, die Lehre von den Entwicklungsgesetzen der Volkswirtschaft, des wirtschaftlichen Volkslebens, Philosophie der Volkswirtschaftsgeschichte nach von Mangold. Sie knüpft sich, wie alle Wissenschaften vom Volksleben, einerseits an die Betrachtung des einzelnen Menschen an, sie erweitert sich auf der anderen Seite zur Erforschung der ganzen Menschheit. Verstehen nun die Geschäftsmänner und Studierenden, was die Volkswirtschaftslehre ist? Es ist eben die Lehre von der Volkswirtschaft. Was ist eine Hornbrille? Eine Brille in Horneinfassung. Was ist ein Packesel? Ein Esel, auf den Lasten gepackt werden. Ein höchst einfaches Verfahren, in der Tat, um kleinen Kindern den Gebrauch zusammengesetzter Worte zu erläutern. Das Üble dabei ist nur, dass, wer vorher den Sinn der fraglichen Worte nicht verstand, auch nicht klüger wird, ob die Worte so oder anders gestellt werden. Wenden wir uns an einen anderen deutschen Gelehrten, an den jetzigen Lehrer der Nationalökonomie an der Berliner Universität, der eine Leuchte der amtlichen Wissenschaft ist, berühmt weit über die Lande bis an das Blaue Meer, an den Professor Schmoller. In dem großen Sammelwerk deutscher Professoren, Handwörterbuch der Staatswissenschaften, herausgegeben von Professor Konrad und Professor Lexis, gibt Schmoller in einem Aufsatz über die Volkswirtschaftslehre auf die Frage, was diese Wissenschaft sei, die folgende Antwort. Ich möchte sagen, sie ist die Wissenschaft, welche die volkswirtschaftlichen Erscheinungen beschreiben, definieren und aus Ursachen erklären, sowie als ein zusammenhängendes Ganzes begreifen will. Wobei freilich vorausgesetzt ist, dass die Volkswirtschaft vorher richtig definiert ist. Definiert sei. Im Mittelpunkt der Wissenschaft stehen die bei den heutigen Kulturvölkern sich wiederholenden typischen Erscheinungen der Arbeitsteilung und Organisation, des Verkehrs, der Einkommensverteilung, der gesellschaftlichen Wirtschaftseinrichtungen, welche an bestimmte Formen des privaten und öffentlichen Rechts angelehnt, von gleichen oder ähnlichen psychischen Kräften beherrscht, ähnliche oder gleiche Anordnungen oder Kräfte erzeugen, in ihrer Gesamtbeschreibung eine Statik der gegenwärtigen wirtschaftlichen Kulturwelt, eine Art durchschnittlicher Verfassung derselben darstellen. Von da aus hat die Wissenschaft dann die Abweichungen der einzelnen Volkswirtschaften voneinander, die verschiedenen Formen der Organisation da und dort zu konstatieren gesucht, hat gefragt, in welcher Verbindung und Folge die verschiedenen Formen vorkommen und ist so zu der Vorstellung der kausalen Entwicklung der Formen auseinander und der historischen Aufeinanderfolge wirtschaftlicher Zustände gekommen. Sie hat so zu der statischen die dynamische Betrachtung gefügt. Und wie sie in ihrem ersten Auftreten schon vermöge, sittlich-historischer Werturteile zur Aufstellung von Idealem kam, so hat sie diese praktische Funktion stets bis auf einen gewissen Grad beibehalten. Sie hat neben der Theorie stets praktische Lehren für das Leben aufgestellt. Uff, holen wir Atem. Wie war's also? Gesellschaftliche Wirtschaftseinrichtungen, privates und öffentliches Recht, psychische Kräfte, Ähnliches und Gleiches, Gleiches und Ähnliches, Statistik, Statik, Dynamik, durchschnittliche Verfassung, kausale Entwicklung, sittlich-historische Werturteile. Dem gewöhnlichen Sterblichen wird sicher bei alledem so dumm, als ging ihm ein Mühlenrad im Kopfe herum. In seinem beharrlichen Wissensdrang und in blindem Vertrauen auf den professoralen Weisheitsborn wird er sich Mühe geben, den Galimathias zweimal, dreimal mit Anstrengung durchzunehmen, um irgendeinen greifbaren Sinn herauszufinden. Wir fürchten, es wird vergebliche Mühe sein. Es ist eben nichts als klingende Phrasen, als geschraubtes Wortgebimmel, was hier geboten wird. Und dafür gibt es ein untrügliches Zeichen. Wer klar denkt und die Sache, von der er spricht, selbst gründlich beherrscht, drückt sich auch klar und verständlich aus. Wer sich dunkel und verstiegen ausdrückt, wo es sich nicht um reine Gedankenbilder der Philosophie oder Hirngespinste der religiösen Mystik handelt, zeigt nur, dass er über die Sache selbst im Unklaren ist oder aber der Klarheit aus dem Wege zu gehen Ursache hat. Wir werden später sehen, dass die dunkle und verwirrende Sprache der bürgerlichen Gelehrten über das Wesen der Nationalökonomie kein Zufall ist, dass in ihr vielmehr beides zum Ausdruck kommt. Sowohl die eigene Unklarheit der Herren, wie auch ihre tendenziöse, verbissene Abneigung gegen die wirkliche Aufklärung der Frage. Dass die unklare Bestimmung des Wesens der Nationalökonomie in der Tat eine strittige Frage ist, kann ein äußerer Umstand plausibel machen. Es ist dies die Tatsache, dass über das Alter der nationalökonomischen Wissenschaft die widersprechendsten Ansichten geäußert worden sind. Ein bekannter alter Geschichtsschreiber und ehemals Professor der Nationalökonomie an der Pariser Universität, Adolphe Blanqui, Bruder des berühmten Sozialistenführers und Kommunekämpfers Auguste Blanqui, beginnt zum Beispiel das erste Kapitel seiner 1837 erschienenen Geschichte der wirtschaftlichen Entwicklung mit folgender Inhaltsüberschrift: Die politische Ökonomie, dies der französische Ausdruck für Nationalökonomie, ist älter als man denkt. Die Griechen und die Römer hatten bereits die ihrige. Andere nationalökonomische Geschichtsschreiber, wie zum Beispiel der ehemalige Dozent an der Berliner Universität Eugen Düring, halten es für wichtig, umgekehrt zu betonen, die Nationalökonomie sei viel jünger, als man gewöhnlich denke. Diese Wissenschaft sei eigentlich erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts entstanden. Um auch sozialistische Urteile hierüber anzuführen, so macht Lassalle 1864 im Vorwort zu seiner klassischen Streitschrift Wider Schulze-Delitzsch, Kapital und Arbeit, die folgende Äußerung: Die Nationalökonomie ist eine Wissenschaft, für die erst Anfänge existieren und die noch zu machen ist. Hingegen hat Karl Marx seinem ökonomischen Hauptwerk Das Kapital, dessen erster Band 3 Jahre später gleichsam als die Erfüllung der von Lassalle ausgesprochenen Erwartung erschienen ist, den Untertitel Kritik der politischen Ökonomie gegeben. Auf diese Weise stellt Marx sein eigenes Werk außerhalb der bisherigen Nationalökonomie, betrachtet diese als etwas Abgeschlossenes, Fertiges, an dem er seinerseits Kritik übt. Es ist klar, dass eine Wissenschaft, von der die einen behaupten, sie sei fast so alt wie die geschriebene Geschichte der Menschheit, die anderen, sie sei kaum 1,5 Jahrhunderte alt, die dritten, sie sei überhaupt noch erst in den Windeln, wieder andere aber, sie habe bereits abgelebt und es sei Zeit, sie kritisch zu bestatten. Es ist klar, dass eine solche Wissenschaft ein ziemlich eigenartiges und verwickeltes Problem darstellt. Ebenso übel wären wir aber beraten, wenn wir einen von den amtlichen Vertretern dieser Wissenschaft fragen würden, wie denn eigentlich die merkwürdige Tatsache zu erklären sei, dass die Nationalökonomie, wie das ja jetzt vorherrschende Meinung, erst zu spät, kaum vor etwa 150 Jahren entstanden sei. Der Professor Düring zum Beispiel wird uns unter großem Wortschwall auseinandersetzen, dass die alten Griechen und Römer über nationalökonomische Dinge noch gar keine wissenschaftlichen Begriffe, sondern bloß unzurechnungsfähige, oberflächliche, allergewöhnlichste Ideen aus der täglichen Erfahrung hätten. Das Mittelalter aber überhaupt höchst unwissenschaftlich gewesen sei. Welche gelehrte Erklärung uns offenbar um keinen Schritt vorwärts bringt, abgesehen davon, dass sie, zumal in ihren Verallgemeinerungen über das Mittelalter, auch ganz irreführend ist. Eine andere, originelle Erklärung bringt Professor Schmoller fertig. In demselben Aufsatz, den wir oben aus dem Handwörterbuch der Staatswissenschaften angeführt haben, gibt er das Folgende zum Besten. Jahrhundertelang waren einzelne privat- und sozialwirtschaftliche Tatsachen beachtet und beschrieben, einzelne volkswirtschaftliche Wahrheiten erkannt, in denen Moral- und Rechtssystemen wirtschaftliche Fragen erörtert worden. Zu einer besonderen Wissenschaft konnten die einzelnen, hierher gehörigen Teile sich erst vereinigen, als die volkswirtschaftlichen Fragen zu früher nie geahnter Bedeutung für die Leitung und Verwaltung der Staaten im 17. bis 19. Jahrhundert gelangten, zahlreiche Schriftsteller sich mit ihnen beschäftigten, eine Unterweisung der studierenden Jugend in ihnen nötig wurde und zugleich der Aufschwung des wissenschaftlichen Denkens überhaupt dazu führte, die gesammelten wirtschaftlichen Sätze und Wahrheiten zu einem selbstständigen, durch gewisse Grundgedanken wie Geld- und Tauschverkehr, staatliche Wirtschaftspolitik, Arbeits- und Arbeitsteilung verbundenen Systeme zu verknüpfen, wie es die bedeutenden Schriftsteller des 18. Jahrhunderts versuchten. Seither besteht die Volkswirtschaftslehre oder Nationalökonomie als selbstständige Wissenschaft. Fasst man der langen Rede kurzen Sinn zusammen, so erhalten wir die Belehrung. Einzelne nationalökonomische Beobachtungen, die lange Zeit zerstreut vorlagen, haben sich zu einer besonderen Wissenschaft zusammengeschlossen. Als ein Bedürfnis der Leitung und Verwaltung der Staaten, das heißt der Regierung, danach vorlag und, als es zu diesem Zwecke nötig wurde, an den Universitäten die Nationalökonomie zu lehren. Wie wundervoll, wie klassisch ist diese Erklärung für einen deutschen Professor. Erst wird aus einem Bedürfnis der hochwohllöblichen Regierung heraus ein Katheder gegründet, auf dem ein diensteifriger Professor Platz nimmt. Alsdann muss natürlich auch die entsprechende Wissenschaft geschaffen werden, denn was solle der Professor sonst wohl lehren? Wer denkt da nicht an jenen Hofzeremonienmeister, der behauptet, die Monarchien müssten immer bestehen bleiben? Denn gäbe es diese nicht, zu was wäre er, der Hofzeremonienmeister, auf der Welt? Doch der Kern der Sache. Die Nationalökonomie ist entstanden, weil die Regierungen der modernen Staaten diese Wissenschaft brauchten. Die Bestellung der Obrigkeit ist die eigentliche Geburtslegitimation der Nationalökonomie. Der Denkweise eines heutigen Professors, der als wissenschaftlicher Kammerdiener der jeweiligen Reichsregierung in ihrem Auftrage für eine beliebige Flottenvorlage, Zoll- oder Steuervorlage, wissenschaftliche Agitation treibt, oder als Hyäne des Schlachtfeldes während eines Krieges chauvinistische Völkerverhetzung und geistigen Kannibalismus predigt, entspricht es nun freilich vollkommen, sich einzubilden, dass das Geldbedürfnis der Fürsten, die Interessen der fürstlichen Schatzkammern, dass ein Kommandowort der Regierungen genügt, um selbst eine ganz neue Wissenschaft aus dem Boden zu stampfen. Für die übrige, nicht vom Fiskus besoldete Menschheit wird eine solche Vorstellung indes ihre Schwierigkeiten haben. Vor allem aber gibt uns auch diese Erklärung nur ein neues Rätsel auf. Denn nun müssen wir fragen, was ist geschehen, dass um das 17. Jahrhundert herum, wie Professor Schmoller behauptet, die Regierungen der modernen Staaten plötzlich ein Bedürfnis verspürten, ihren lieben Untertanen nach wissenschaftlichen Grundsätzen das Fell über die Ohren zu ziehen, während sie, die jahrhundertelang zuvor mit gutem Erfolg ohne solche Grundsätze in altväterischer Weise besorgten. Sollten nicht auch hier die Dinge auf den Kopf gestellt werden und die neumodischen Bedürfnisse der fürstlichen Schatzkammern vielleicht selbst nur eine bescheidene Folge jenes großen geschichtlichen Umschwungs gewesen sein, aus dem die neue Wissenschaft der Nationalökonomie um die Mitte des 19. Jahrhunderts entsprossen ist? Kurzum, nachdem wir erst von den Zunftgelehrten nicht erfahren haben, was die Nationalökonomie eigentlich behandelt, wissen wir erst recht nicht, wann und weshalb sie entstanden ist. Zweiter Abschnitt. Eins steht jedenfalls fest. In all den Definitionen der bürgerlichen Gelehrten, die wir eben angeführt haben, ist stets die Rede von der Volkswirtschaft. Nationalökonomie ist auch nur ein Fremdwort für Volkswirtschaftslehre. Der Begriff der Volkswirtschaft steht im Mittelpunkt der Ausführungen bei allen offiziellen Vertretern dieser Wissenschaft. Was ist nun eigentlich die Volkswirtschaft? Professor Bücher, dessen Werk über die Entstehung der Volkswirtschaft sich in Deutschland und im Auslande einer großen Berühmtheit erfreut, gibt darüber folgende Auskunft. Die Gesamtheit der Veranstaltungen, Einrichtungen und Vorgänge, welche die Bedürfnisbefriedigung eines ganzen Volkes hervorruft, bildet die Volkswirtschaft. Die Volkswirtschaft zerfällt wieder in zahlreiche Einzelwirtschaften, welche durch den Verkehr miteinander verbunden und dadurch voneinander mannigfach abhängig sind, dass jede für alle anderen gewisse Aufgaben übernimmt und von anderen für sich solche Aufgaben übernehmen lässt. Versuchen wir auch diese gelehrte Definition in der Sprache gewöhnlicher Sterblicher zu verdeutlichen. Wenn wir zunächst von der Gesamtheit der Einrichtungen und Vorgänge hören, welche die Bedürfnisse eines ganzen Volkes zu befriedigen bestimmt sind, so müssen wir an alles Mögliche denken, an Fabriken und Werkstätten, an Ackerbau und Viehzucht, an Eisenbahnen und Warenhäuser, nicht minder aber an Kirchenpredigten und Polizeiwachen, an Ballettdarbietungen, Standesämter und Sternwarten, an Parlamentswahlen, Landesväter und Kriegervereine, an Sachclubs, Hundeausstellungen und Duelle. Denn alles dies und noch eine endlose Kette anderer Einrichtungen und Vorgänge dient heute dazu, die Bedürfnisse eines ganzen Volkes zu befriedigen. Die Volkswirtschaft wäre dann alles zusammen, was zwischen Himmel und Erde vorgeht, und die Nationalökonomie würde eine Universalwissenschaft sein, von allen Dingen und noch einigen mehr, wie ein lateinisches Sprichwort sagt. Die weitherzige Definition des Leipziger Professors muss offenbar eine Einschränkung erfahren. Wahrscheinlich wollte er nur von Einrichtungen und Vorgängen sprechen, die zur Befriedigung materieller Bedürfnisse eines Volkes dienen oder richtiger, zur Befriedigung der Bedürfnisse durch materielle Dinge. Auch dann wäre die Gesamtheit noch reichlich zu weit gegriffen und würde wieder leicht ins Nebelhafte verschwimmen. Doch suchen wir uns darin, so gut wir vermögen, zurechtzufinden. Alle Menschen brauchen, um leben zu können, Speise und Trank, ein schützendes Obdach, in kälteren Zonen Kleider, ferner allerlei Gerätschaften zum täglichen Gebrauch im Hause. Diese Dinge mögen einfacher oder verfeinerter, spärlicher oder reichlicher bemessen sein, immerhin sind sie für jede menschliche Gesellschaft zur Existenz unentbehrlich und müssen deshalb von den Menschen, da gebratene Tauben nirgends in den Mund fliegen, ständig hergestellt werden. In allen Kulturzuständen kommen noch allerlei Gegenstände hinzu, die der Verschönerung des Lebens und der Befriedigung geistiger, sozialer Bedürfnisse dienen, sowie Waffen zum Schutze vor Feinden. Bei den sogenannten Wilden Tanzmasken, Bogen und Pfeil, Götzenbilder, bei uns Luxusgegenstände, Kirchen, Maschinengewehre und Unterseeboote. Zur Herstellung dieser sämtlichen Gegenstände gehören wiederum verschiedenartige Naturstoffe, woraus und verschiedene Werkzeuge, womit sie hergestellt werden. Auch jene Stoffe wie Steine, Holz, Metall, Pflanzen und so weiter werden der Erdrinde durch menschliche Arbeit abgewonnen, und die Werkzeuge, die dabei benutzt werden, sind gleichfalls Produkte menschlicher Arbeit. Wollen wir uns vorläufig mit dieser grob behauenen Vorstellung zufrieden geben, so könnten wir uns die Volkswirtschaft etwa so vorstellen. Jedes Volk schafft ständig durch eigene Arbeit eine Menge zum Leben notwendiger Dinge. Nahrung, Kleidung, Baulichkeiten, Hausrat, Schmuck, Waffen, Kulturgegenstände und so weiter. Desgleichen Stoffe und Werkzeuge, die für die Herstellung jener unentbehrlich sind. Die Art und Weise nun, wie ein Volk all diese Arbeit verrichtet, wie es die hergestellten Güter unter seine einzelnen Mitglieder verteilt, wie es sie verbraucht und in ewigem Kreislauf des Lebens von Neuem herstellt, all das zusammen bildet die Wirtschaft des gegebenen Volkes, eine Volkswirtschaft. Das wäre so ungefähr der Sinn des ersten Satzes in der Definition des Professor Bücher. Doch gehen wir in der Erläuterung weiter. Die Volkswirtschaft zerfällt wieder in zahlreiche Einzelwirtschaften, welche durch den Verkehr miteinander verbunden und dadurch voneinander mannigfach abhängig sind. Dass jede für alle anderen gewisse Aufgaben übernimmt und von anderen für sich solche Aufgaben übernehmen lässt. Hier stehen wir vor einer neuen Frage. Was sind das für Einzelwirtschaften, in die jene Volkswirtschaft, die wir uns erst mühsam zurechtgedacht haben, zerfallen soll? Das nächstliegende ist wohl, dass wir uns darunter die einzelnen Hausstände, Familienwirtschaften zu denken haben. In der Tat besteht jedes Volk in den sogenannten Kulturländern aus einer Anzahl Familien, und jede Familie führt auch in der Regel eine Wirtschaft für sich. Diese Privatwirtschaft besteht darin, dass die Familie, sei es aus der Beschäftigung ihrer erwachsenen Mitglieder, sei es aus sonstigen Quellen, gewisse Geldeinnahmen bezieht, womit sie wiederum ihre Bedürfnisse an Nahrung, Kleidung, Wohnung usw. bestreitet. Wobei, wenn wir an eine Familienwirtschaft denken, uns gewöhnlich im Mittelpunkt dieser Vorstellungen die Hausmutter, die Küche, der Wäscheschrank und die Kinderstube erscheinen. Sollte die Volkswirtschaft in solche Einzelwirtschaften zerfallen? Wir geraten in eine gewisse Verlegenheit. Bei der Volkswirtschaft, wie wir sie uns eben konstruiert haben, handelt es sich vor allem um die Herstellung all jener Güter, die als Nahrung, Kleidung, Wohnung, Möbel, Werkzeuge und Stoffe zum Leben und zur Arbeit gehören. Im Mittelpunkt der Volkswirtschaft steht die Produktion. In den Familienwirtschaften hingegen handelt es sich nur um den Verbrauch der Gegenstände, die sich die Familie für ihr Einkommen fertig verschafft. Wir wissen, dass sich die meisten Familien in den modernen Staaten heutzutage fast alle Lebensmittel, Kleidung, Möbel und so weiter in den Läden auf dem Markte fertig kaufen. In der Hauswirtschaft wird nur aus eingekauften Lebensmitteln die Speise zubereitet oder es werden höchstens aus gekauften Stoffen Kleider gefertigt. Nur in ganz zurückgebliebenen ländlichen Gegenden findet man wohl noch Bauernfamilien, die sich das meiste zum Leben durch eigene Arbeit in der Wirtschaft verschaffen. Freilich gibt es andererseits auch in den modernen Staaten viele Familien, die gerade zu Hause verschiedene Industrieprodukte in Massen herstellen. So die Hausweber, die Konfektionsarbeiter. Es gibt auch, wie wir wissen, ganze Dörfer, wo man Spielzeug und dergleichen in der Hausindustrie verfertigt. Allein gerade hier gehört das von den Familien verfertigte Produkt ausschließlich dem Unternehmer, der es bestellt und bezahlt. Nicht das geringste Stück davon geht in den eigenen Verbrauch, in die Wirtschaft der heimarbeitenden Familie über. Für die eigene Wirtschaft kaufen sich die Heimarbeiter aus ihrem kärglichen Lohn genauso alles fertig wie die anderen Familien. Wir kämen also mit dem Büchersschen Satz, die Volkswirtschaft zerfalle in viele Einzelwirtschaften, mit anderen Worten etwa zu dem Resultat, die Herstellung der Existenzmittel eines ganzen Volkes zerfällt in lauter Verbrauch der Lebensmittel durch Einzelfamilien. Ein Satz, der stark nach einem blühenden Unsinn aussieht. Noch ein anderer Zweifel steigt auf. Die Einzelwirtschaften sollen nach Professor Bücher auch noch durch den Verkehr miteinander verbunden und voneinander gänzlich abhängig sein, da jede für alle anderen gewisse Aufgaben übernimmt. Welcher Verkehr und welche Abhängigkeit mag damit gemeint sein? Ist es etwa der Verkehr freundschaftlicher und nachbarlicher Art, der zwischen verschiedenen Privatfamilien stattfindet? Doch was sollte dieser Verkehr wohl mit Volkswirtschaft und mit Wirtschaft überhaupt zu tun haben? Ist es doch, wie jede tüchtige Hausfrau behauptet, für die Wirtschaft und für den Hausfrieden umso gedeihlicher, je weniger Verkehr von Haus zu Haus mit Nachbarn stattfindet. Und gar was die besagte Abhängigkeit betrifft, ist es gar nicht auszudenken, welche Aufgaben die Hauswirtschaft des Rentiers Meyer für die Wirtschaft des Gymnasialoberlehrers Schulze und für alle anderen übernommen haben soll. Wir sind offenbar ganz vom Wege abgeirrt und müssen die Frage von einem anderen Ende anfassen. Die einzelnen Familienwirtschaften können es also augenscheinlich nicht sein, in die die Volkswirtschaft des Professors Bücher zerfällt. Sollten es nicht die einzelnen Fabriken, Werkstätten, landwirtschaftliche Betriebe und dergleichen sein? Ein Umstand scheint zu bestätigen, dass wir diesmal auf richtiger Fährte sind. Es wird in allen diesen Betrieben auch wirklich Verschiedenes hergestellt, produziert, was zur Erhaltung des ganzen Volkes dient. Und es besteht auch andererseits auch wirklich Verkehr und gegenseitige Abhängigkeit unter ihnen. Eine Hosenknopffabrik zum Beispiel ist gänzlich auf die Schneiderwerkstätten angewiesen, in denen sie Abnehmer für ihre Ware findet, während die Schneider wiederum Hosen nicht gut ohne Hosenknöpfe verfertigen können. Andererseits brauchen die Schneiderwerkstätten Stoffe. Und damit sind sie auf Woll- und Baumwollwebereien angewiesen, die ihrerseits von der Schafzucht und vom Baumwollhandel abhängen und so weiter. Hier können wir tatsächlich einen weit verzweigten Zusammenhang der Produktion bemerken. Zwar ist es etwas hochtrabend, von Aufgaben zu sprechen, die jeder dieser Betriebe für alle anderen übernimmt, dieweil es sich um den ordinärsten Verkauf von Hosenknöpfen an Schneider, von Schafwolle an die Spinnereien und dergleichen handelt. Aber solche Blüten müssen wir nun einmal als unvermeidliches Professoren-Kauderwelsch hinnehmen, dass die profitlichen Geschäftchen der Unternehmerwelt mit etwas Poesie und sittlichen Werturteilen zu umwinden liebt, wie Professor Schmoller so schön sagt. Allein hier stiegen uns noch ärgere Zweifel auf. Die einzelnen Fabriken, landwirtschaftlichen Betriebe, Kohlengruben, Eisenwerke sollen ebenso viele Einzelwirtschaften sein. Einzelwirtschaften sein, in welche die Volkswirtschaft zerfällt. Aber zum Begriff einer Wirtschaft, wenigstens so wie wir uns die Volkswirtschaft vorgestellt haben, muss offenbar in einem gewissen Umkreis sowohl die Herstellung von Lebensmitteln wie ihr Verbrauch, sowohl Produktion wie Konsumtion gehören. In den Fabriken, Werkstätten, Gruben und Werken wird jedoch lediglich produziert, und zwar für andere produziert. Verbraucht werden hier nur die Stoffe, woraus und womit die Werkzeuge gearbeitet wird. Das fertige Produkt hingegen geht im Betriebe gar nicht in den Verbrauch ein. Nicht ein Hosenknopf wird von dem Fabrikanten und seiner Familie, geschweige von den Fabrikarbeitern, nicht ein Eisenrohr von dem Eigentümer der Eisenwerke in der Familie verbraucht. Ferner, wie wir auch näher die Wirtschaft bestimmen wollen, immerhin müssen wir darunter etwas Ganzes für sich, einigermaßen Geschlossenes verstehen. Eine annähernde Herstellung und Verbrauch der wichtigsten Lebensmittel, die zur Existenz des Menschen gehören. Die einzelnen heutigen Industrie- und Landwirtschaftsbetriebe liefern aber, wie jedes Kind weiß, nur je ein einzelnes, höchstens ein paar Produkte, die zum menschlichen Unterhalt nicht entfernt ausreichen würden, ja, die meisten noch gar nicht konsumierbar, erst ein Teil eines Lebensmittels oder ein Stoff dazu oder ein Werkzeug sind. Die heutigen Produktionsbetriebe sind eben lauter Bruchstücke einer Wirtschaft, die für sich allein vom wirtschaftlichen Standpunkt gar keinen Sinn und Zweck haben, die gerade dadurch schon dem ungeschulten Blick auffallen, dass sie jedes für sich gar keine Wirtschaft, sondern nur ein formloses Splitterchen von einer Wirtschaft darstellen. Sagt man also, die Volkswirtschaft, das heißt die Gesamtheit der Einrichtungen und Vorgänge, die zur Befriedigung der Bedürfnisse eines Volkes dienen, zerfalle wieder in Einzelwirtschaften, als da sind Fabriken, Werkstätten, Gruben und so weiter, so könnte man ebenso gut sagen, die Gesamtheit der biologischen Einrichtungen, die zur Ausführung aller Funktionen des menschlichen Organismus dienen, ist der Mensch selbst. Dieser zerfällt wiederum in viele Einzelorganismen, als da sind Nase, Ohren, Arme, Beine und so weiter. In der Tat ist eine heutige Fabrik ungefähr in dem Maße eine Einzelwirtschaft, als die Nase ein Einzelorganismus ist. So gelangen wir auch auf diesem Wege zu einer Absurdität, ein Beweis, dass die auf lauter äußerlichen Merkmalen und Wortspaltungen aufgebauten kunstvollen Definitionen der bürgerlichen Gelehrten augenscheinlich Grund haben, sich in diesem Falle um den wahren Kern der Sache herumzudrücken. Versuchen wir selbst, den Begriff der Volkswirtschaft einer näheren Prüfung zu unterziehen.